HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wir sind in Bestbesetzung, wir sind auf Platz 3, wir sind wieder auf dem Weg nach Europa. Woo! Aber erstmal, wer ist mit dabei? Kai ist mit dabei.
Moin, moin.
Bones.
Moinsen.
Muchel ist
mit dabei. Hallo.
Und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Also, wir sind heute zu viert. Wir haben 3:0 gegen Rostock gewonnen. Es gab im Spiel einige Skandale, wo auch Leute betroffen waren, die hier diesen Podcast gerade aufnehmen. Dann sprechen wir natürlich noch über einige Spieler. Dann sprechen wir, oh Mann, über Kicktipp. Das wird ganz bittere Nummer bei mir. Dann ist die Hinrunde vorbei. Wo stehen wir? Wer war gut? Wer war schlecht? Welche Vereine kommen vielleicht auch? Und natürlich, wir sprechen über Discord und über die anderen Gerüchte, die es momentan gibt und die eventuellen Verpflichtungen im Winter. So, aber erstmal, wir gewinnen 3:0 gegen Rostock und das Ganze beginnt damit, Muchel und ich sind im Stadion, Kai, du warst
Couch, König Couch.
König Couch, weil Freitag, Samstag, Weihnachtsfeier.
Gesoffen, genau.
Richtig, auch fair enough.
Formulier es direkt.
Richtig, das geht ja noch klar. Bones, wo hast du dich denn befunden?
Im Gästeblock, oder?
Nee, ich saß mit einem Freund, den kennen Gato und Kai auch, saßen wir unter dem Familienblock 9a, weil wir ja...
Unter dem Familienblock? Wie kann man da denn sitzen?
Nein, daneben. 9a.
Ach so.
9a, auf der Süd.
Südtribüne.
Genau, genau.
Süd. Also im Hansa.
Ende der Süd gegenüber vom Gästeblock.
Okay. Ja.
So, und weil wir...
Eigentlich hätte ich dich ja auch im Osten vermutet.
Weil ein Kumpel und ich eine Rostocker Vergangenheit haben. Wir kommen hier aus Rostock und haben uns natürlich auch gefreut, als es Rostock im Frühjahr nach 9 Jahren Drittklassigkeit mal wieder in den Profifußball zurückkehren durfte und waren deswegen ein bisschen hin und her gerissen.
Ja, dann habt ihr euch aber nicht... entschieden, euch im Norden hinzusetzen, so wo ihr letzten Spieltag saß, Nordrang B, sondern schon Südtribüne mit der Nähe zu Rostock.
Da war ausverkauft, ne? Im Norden.
Okay, alles gut. Wolltest du mal festhalten.
Da war ausverkauft und wir wollten uns auch eigentlich auch in den oberen Rang im Süden setzen, aber da durfte wegen Corona war da nicht freigegeben.
Okay. Alles gut. Ja, ja, ganz, da muss ich ganz kurz einhaken, also nicht einhaken, aber heute Morgen, lustige Anekdote, ich hatte es euch vorhin ja schon geschrieben, ich bin auf dem Weg zur Arbeit und lauf gerade über die Straße und dann springt so ein Typ hinter dem Auto hervor und ich denke und sagt so, Muchel! Und ich so, fuck, scheiße, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann, so geil, ich hör euch die ganze Zeit im Auto. Ich so, ich konnte gar nicht so schnell schalten.
Deine, ne? Frau?
Nee.
Okay.
Warum soll ich jetzt am Auto
putzen? Ja, der hört unseren Podcast und meint so, geiler Podcast, ich höre euch ständig immer, wenn ich im Auto sitze und so, echt ganz geil. Und dann kam sofort das Thema Bones. Sofort.
Wow. Positiv oder negativ?
Naja, er hat gesagt, er ist gespannt auf die Folge heute, weil du als Rostocker und man hört es dir einfach, dieses E, sagt er, man bekommt es aus dem Ossi nicht raus. Man hört es einfach. Insofern, also ja.
Ja, ich finde, also wir legen jedes Wort von Bones mal auf die Goldwaage.
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe mit Rostock eigentlich immer nur einen richtigen Scheißverein verbunden, so mit Hooligans und Osten, hat mich gar nicht gecatcht, obwohl es ja ein Traditionsverein ist. Aber durch Thomas Doll, der, müsst ihr euch mal reinziehen, die Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hat er mir Rostock doch sehr schmackhaft gemacht. Aber gut, Bones, bei mir ist es nur die gelbe Karte, nicht die rote Karte.
Man muss ja auch mal sagen, dass viele von den Rostocker Fans, hätte es die Mauer oder den Osten damals nicht so gegeben, wären mit Sicherheit auch HSV-Fans geworden. Weil die Nähe zu Hamburg ist ja bei vielen einfach viel näher als nach Rostock. So, also ich kenne viele Rostock-Fans, die im Herzen eigentlich auch HSV-Fans sind. Ah, tatsächlich.
Also wir nur
lernt man hier sogar noch historisch was.
Ja. Also, wir gewinnen auf jeden Fall 3:0. Das Spiel geht los. Die Aufstellung war eigentlich so wie erwartet. Es gab mehr oder weniger keine Überraschung. Hat noch überlegt, was ist mal mit Doll, Suhonen oder sowas. Aber nein, alles gut. Bones, um das Spiel mal so ein bisschen wegzunehmen, du hast hier einen DIN A4-Zettel vor dir liegen. Wow, du hast sie vorbereitet. Jetzt bin ich mal gespannt, was du denn zum Spiel zu den Zahlen sagst.
Ja, erstmal ein paar allgemeine
Größe 45.
Der dritte Heimsieg in Folge für den HSV. Mittlerweile die beste Abwehr mit 17 Gegentoren nach 17 Spieltagen. Also die Abwehr hat sich definitiv stabilisiert. Glatzel trifft nach 7 Spielen erstmals wieder und das gleich doppelt.
Typico!
Da kleiner Einschub.
Ja. Ich habe vorm Spiel, habe ich zu meinem Kollegen gesagt, dem ich noch 23 Euro für das Ticket schuldete, habe ich gesagt, Digga, komm, ey, wir machen mal eine richtige Risikowette. Wir nehmen das Geld und setzen auf Doppelpack Glatzel. Er so, oh, ey, komm, das ist doch rausgeschmissenes Geld. Nee, haben wir gemacht. Check. Haken dran, Glatzel. Vielen Dank.
Geil. Und ja, Johansson, wieder 1-0 Spiel. In 6 Spielen hat er nur 4 Gegentore bekommen und er bekommt nur alle 135 Minuten ein Gegentor. Ist ein sehr, sehr guter Wert und wobei die Gegner jetzt auch nicht überragend waren, aber muss man auch erstmal schaffen. Und zum Spiel selber muss man sagen, der HSV war haushoch überlegen. In der ersten Halbzeit hat der HSV mit 4-0 Torschüssen und 65% Ballbesitz Rostock mehr oder weniger an die Wand gespielt. Also hätte der HSV konsequent zu Ende gespielt, hätte man schon zu Pause 4-5-0 führen können. Rostock war heillos überfordert. Gerade die linke Seite über Kittel Alidou hat einen Angriff nach dem anderen gefahren, weil die Rostocker Abwehr, die neu aufgestellt war, überhaupt nichts hinbekommen hat mit ihrer Abstimmung. Und dann war das Spiel, wie gerade schon gesagt, immer Kittel in den Lauf von Alidou auf links und er bringt den Ball scharf nach innen. Einmal war Glatzel der Abnehmer und einmal Reis, der schon wieder getroffen hat und mittlerweile auch echt angekommen ist im Hamburger Aufbauspiel. Und in der zweiten Halbzeit hat sich der HSV die obligatorischen 15 Minuten Pause gegönnt nach der Halbzeit, nach Wiederanpfiff, wo Hansa ein bisschen aufkommen und so 2-3 Halbchancen hatte, aber hinten raus ein nie gefährdeter 3-0-Sieg. Glatzel, Kinsomi mit seinem ersten Assist die Saison und Mikkel Kaufmann hätte es fast auch noch vergoldet.
Ja, und er hatte Geburtstag, Kinsomi, alles Gute nachträglich. Finde ich auch irgendwie einen feinen Zug, dass ihn da der Coach Walter einwechselt, ne? Ja. Also ich glaube, das hatte schon so ein bisschen was damit zu tun. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Players to watch, wer hat euch gut gefallen? Ich habe bei Instagram geschrieben, Kittel und Reis. Geht ihr da mit d'accord? Ja. Gibt es noch welche?
Nee, also Reis hatte ich dir ja noch ins Ohr geflüstert. Ich fand ihn wirklich überragend. Also mir gefällt er mittlerweile echt ganz gut. Macht ein super Spiel. Klar, insgesamt hat die Mannschaft gut gespielt, ne? Also ich finde, da war jetzt keiner, der irgendwie total negativ herausgestochen hat. Außer Bones, siehst du das anders?
Na, ich hatte in der zweiten Halbzeit Haier, der hat ja einige Ballverluste in der zweiten Halbzeit produziert und da ist Walter bisweilen richtig ausgerastet an der Seitenlinie, weil Haier war sehr offensiv. Und dann hatte Hansa den neuen Stürmer Mamba eingewechselt, der ihm dann ständig dauernd davongezogen ist. Und da ist Walter dann richtig sauer geworden, weil Haier dann nicht mehr nach hinten gearbeitet hat, aber hat ihn trotzdem spielen lassen.
Ja, ich würde gerne drauf eingehen, wenn wir beim Spiel sind. Du kannst ja grundsätzlich immer oft nur 3 Punkte gewinnen und irgendwie was für die Tordifferenz tun. Aber ich finde, das war so ein typisches Spiel, wo du sagen kannst, dass sich darüber hinaus was entwickelt hat. Weil und ich mache das mal speziell an 3 Spielern fest. Das Dreieck Kittel, Jatta, Alidou. Ich finde, dass Kittel so langsam nicht nur in einer guten Form ist, sondern so langsam auch konsequent, also immer öfter diese Form abruft. Und viele haben ja immer gesagt, das ist ein Spieler, noch der erste Spieler, der beim HSV Erstligapotenzial hat. Ich glaube, dass er in dieser Saison tatsächlich nochmal 2 Schritte nach vorne macht. Und das sage ich eben nicht, wenn ein Spieler mal 2-3 Ausreißer nach oben hatte, sondern wenn er eine Mannschaft anführt, wie Kittel das macht. Und das kann auch eine potenzielle Cash-Cow sein, ne? Wenn wir es mal nicht nur vom Spielerischen betrachten, dass da ein Erstligaverein dann nochmal jetzt durch diese aktuellen Leistungen wirklich bereit ist, richtig viel raufzulegen. Plus Kittel ist ein Unterschiedsspieler, wenn wir gegen die anderen Mannschaften spielen, gerade gegen so einen Verein wie Schalke. Dann würde ich gerne weitermachen mit Glatzel.
Ganz das, kurz dazu schreibt Nissen.Dennis bei Instagram die Entwicklung von Kittel nach dem Abgang von Aaron Hunt. Stimmt eigentlich, ne? Aaron Hunt ist weg, er hat ja mal ein bisschen das Zentrum so besetzt und jetzt blüht Kittel noch mehr auf. Also ich glaube auch Coach Walter hat so.
Genau.
Aber irgendwie, also habe ich noch gar nicht dran gedacht, finde ich auch ganz
genau, cool. Genau, aber das ist genau, weil ich rede ja und bleib weiterhin bei Faktoren, die jetzt nichts mit 3 Punkten zu tun haben. Bei Glatzel hat die Mannschaft oder auch die Fans oder die ganze Szene wirklich schon lange drauf gewartet, dass endlich dieser Knotenplatz, weil dieser Spieler ist für uns als Stoßstürmer einfach so wichtig. Wenn der die Tore nicht macht, dann und wir hatten nicht umsonst, Bones hat es gerade in seinen Statistiken erwähnt, wir haben die beste Abwehr, aber unter den Top-Teams haben wir im Moment die mit 30 Toren die am wenigst geschossensten Tore. Das heißt, es ist jetzt, und das können wir auch mal als Zwischenfazit nennen, wir haben am Anfang der Saison gesagt, Walter kann nur offensiv. Im Moment, und das ist jetzt auch ein Fazit, was mal Gewicht hat, nach der Hinrunde kann Walter eher Defensive und muss eher eine Offensive stricken. Und da ist die entscheidende Stellschraube Glatzel, denn wenn der nicht kommt, müssen wir einen neuen verpflichten. Dafür sind wir auch alle, weil das bisher nicht ausreichend war. Aber mit Glatzel haben wir jetzt zumindest nach dieser Leistung nicht mehr ganz so starke Bauchschmerzen für die Rückrunde. Also auch hier hat nichts mit drei Punkten zu tun. Extrem wichtig gewesen, dass da nochmal der Knoten geplatzt ist.
Finde ich trotzdem ein bisschen früh zu sagen, dass wir mit Glatzel da keine Baustelle haben.
Ja. Nein, das sehe ich auch so, aber ich habe nicht mehr ganz so dolle Bauchschmerzen, weil er hat jetzt immerhin mal seine Statistik über die Hinrunde. Bones, weißt du auswendig, wie viele Tore ja, und Assists er hat?
Schnelle Runde, also Glatzel hat jetzt 8 Tore. Was glaubt ihr, was hat Glatzel nach 34 Spieltagen?
Wie viele Tore hat er
jetzt? 8 hat er jetzt.
Ja, okay, schnelle Runde. Ja. Und wie viele Assists?
Keine Ahnung,
okay. Also
Tore.
Gut, 16.
Also nochmal so viel. Was sagst du, Bones?
15.
Ich sag 14.
Okay. Ich glaube, also, ich gehe tatsächlich auch mit 14.
Okay, und ich sag euch, bei Tipico wäre eine ganz hohe Quote darauf, dass es bei 9 Toren endet, weil wenn jetzt einer verpflichtet wird und er da kaum noch Spiele macht, dann kommt halt nur noch ein Tor dazu.
Aber ist gut, er macht halt mal die Dinger rein, obwohl er auch zwischenzeitlich, er hat das eine Tor gemacht und hab ich's gesehen, auf einmal köpft er mit dem Hinterkopf den Ball vom Tor weg. Ich weiß nicht, was er da für eine Idee hatte, aber nur so, Junge. Aber nun gut, weiter geht's.
Ja, wir müssen hoffen, dass der Knoten geplatzt ist, weil im Moment braucht er wirklich in der zweiten Liga mit die meisten Torschüsse pro Tor. Er macht nur jeder fünfte Schuss geht rein. Und das sind einfach zu viele Chancen, die er braucht, um endlich mal zu netzen. Und deswegen müssen wir, wie Kai sagt, hoffen, dass der Knoten geplatzt ist.
Aber ich wollte abschließend noch eine Personalie nennen, die für mich die allerwichtigste aktuell ist. Logisch, Alidou. Die allergrößte Cash-Cow im Moment vom HSV. Dass Walter ihn jetzt nochmal gebracht hat, fand ich extrem wichtig. Er hat ihn auch nicht gebracht, weil er, glaube ich, an irgendwie den Marktwert steigern möchte, sondern er hat ihn gebracht, weil er an ihn glaubt. Und das ist mich dann auch wichtig. Ich glaube schon, dass du noch einen gewissen Einfluss hast auf den Spieler, wie er sich am Ende entscheidet. Und da ist unter anderem Pflicht, jetzt den Spieler das Vertrauen zu schenken, ihn spielen zu lassen. Und auch die anderen Vereine werden sehen, da spielt einer nicht nur 3 Spiele gut, sondern 4, 5, kriegt gute Kickernoten, macht wieder eine Vorlage. Also,
ja, das ist ja eigentlich nicht geil für den HSV, wenn die anderen Vereine
naja, sehen, aber, geil der naja, ist, ich ne? finde schon, also du kannst sagen, es ist lose-lose, aber ich finde, du kannst auch sagen, es ist win-win, weil wenn er dann geht, dann ist es wenigstens, dann wird wenigstens...
Ja, aber es bringt uns ja nichts. Also, wenn, also ich sage jetzt mal so, ist natürlich geil, wenn er jetzt die Saison spielt, aber wenn er jetzt durch die geilen Leistungen weggeht und das dann noch bestätigt, ist natürlich für den Arsch. Aber die Frage ist ja, wie ist die Situation jetzt aktuell? Also Frankfurt ist doch das Gerücht, hat sich da irgendwas geändert? Leverkusen ist wohl auch jetzt noch
mit dabei. Also ich habe konkrete Zahlen gehört, dass Frankfurt ihm 900.000 Gehalt bietet und der HSV im Moment bei 400.000 ist und wenn er sich strecken würde, dass da also ein Riesengap ist, der definitiv finanziell nicht zu stemmen sein wird. Da wird der HSV definitiv nicht mithalten. Wenn man jetzt also davon ausgeht, dass Alidou, und das ist ja in 90% der Fälle, nur nach der Kohle entscheidet, ist der HSV aus dem Rennen.
Aber wie habt ihr es gesehen, als er ausgewechselt worden ist? Ich war so zwischen welche Seite, also er musste ja wieder an der gleichen Stelle raus, wo er damals, wo er das Trikot geküsst hat. Und ich habe gedacht, na, wo geht er jetzt lang? Geht er wieder an der Nord vorbei oder geht er dieses Mal die andere Richtung? Nee, er ist an der Nord vorbeigegangen, hat aber seinen Blick nicht wirklich in die Fans geworfen.
Da hatte ich online gestern Abend noch ein Video gesehen. Er hat nicht hochgeguckt zu Nord. Er ist einfach so kopfleicht nach unten den da am Tor vorbeige.
Ja, sage ich da nur. Weil, also er hat ja immer wieder auch zu den Tribünen geklatscht. Und ich fand das eigentlich ziemlich positiv, weil alle oder sehr, sehr viele haben geklatscht. Es gab eigentlich keinen einzigen Pfiff. Ist ja natürlich auch noch nichts unterschrieben. Das wäre auch wirklich noch krasser. Also ich fand das eigentlich positiv, muss ich sagen, alles.
Und nochmal, was ich damit meinte, natürlich ist es für den HSV nicht gut, wenn er jetzt gut spielt, weil dann bieten die anderen Vereine noch mehr und es wird noch einfacher für Alidou, sich für einen anderen Verein zu entscheiden. Aber nochmal, ein Alidou in guter Form ist für den Aufstieg unfassbar wichtig und diese Form darf nicht gebrochen werden, indem der Trainer sagt, ja, du verlässt uns vielleicht oder ja, seine Gedanken sind jetzt woanders. Es gibt ja Spieler, die können damit super umgehen, das verarbeiten, die sind schon haben schon beim anderen Verein unterschrieben, aber ziehen es bis zum Ende der Saison durch. Das hängt auch damit zusammen, ob der Verein dann die beleidigte Leberwurst ist oder nicht. und der Trainer dann noch auf ihn baut und sagt, ich baue trotzdem auf ihn, auch wenn ich die nächste Saison nicht mehr habe. Und das Gefühl hatte ich jetzt so ein bisschen gegen Rostock, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt.
Aber wie sagt ihr, wie ist denn das eigentlich? Könnte jetzt ein Verein eigentlich in der Winterpause sagen, wir geben euch Summe X und er kommt jetzt schon?
Nö, der HSV muss ja noch zustimmen, ne? Also,
aber könnt, also
ja, rein theoretisch ist es möglich, dass man sagt, hier,
also wenn wir noch
gar nichts genau kriegt, gibt's jetzt schon mal eine Mio oder so und wir kaufen den jetzt und wir verleihen ihn direkt vielleicht wieder zurück oder sowas. Also ich muss sagen, wenn es irgendwie geht, da habe ich auch, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, habe ich bei Jonas Bolt ein ganz gutes Gefühl, dass wir da einen absoluten Profi am Werk haben. Wenn er irgendwas kann, also ich glaube, er kann relativ viel, aber kann er das auch vor allen Dingen besonders gut mit den ganzen Verträgen und cool bleiben, nicht wie damals die Nerven verlieren, wo du sagst, Papadopoulos, der hat gegen uns ein Tor geschossen, Leverkusen, die müssen für 5 Millionen verpflichten und 3 Millionen Jahresgehalt geben.
Papadopoulos,
so, ja. Sondern schon irgendwie so ein bisschen cool bleiben und ein bisschen pokern. Ja. Aber klar, also ich glaube, da sind jegliche Konstrukte denkbar. Der Spieler muss natürlich auch da Bock haben und zustimmen und das Management und sowas, ne? Aber wir werden sehen, wie das weitergeht. Jetzt habe ich natürlich noch eine, was heißt natürlich, ich habe noch eine Frage an euch. Würdet ihr lieber sagen, Schonlau ist verletzt und spielt nicht, dafür haben wir aber einen geilen Rasen, oder wir haben Scheißrasen und Schonlau spielt?
Scheißrasen und Schonlau spielt. Für mich ist Schonlau einer der wichtigsten Säulen hinten in der Abwehr. Tatsächlich. Also ich finde, der ist konstant. Klar, er hatte einmal seine gelb-rote Karte, die er sich abgeholt hat, ne, gegen Bremen, glaube ich, war das. Hat dann einmal ausgesetzt, aber sonst für mich absoluter Säulenspieler mit seinen 26 Jahren, 27 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist.
27.
Dementsprechend für mich ganz klar.
Sorgt ihr als Kapitän auch fürs Gleichgewicht in der Mannschaft und macht wahrscheinlich viele Ansagen, deswegen auch Scheiß auf den Rasen.
Ja, ich muss sagen, persönlich, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, weil wie krass ist der Unterschied zwischen dem Hannover-Spiel und dem jetzigen Spiel? Der Rasen
ist... Hansa war auch scheiße.
Hansa ultra scheiße, wie Ingolstadt, alles wirklich absolute Grotte. Aber Hannover war jetzt auch nicht, dass die geil waren.
Ja,
doch,
ja,
das sind stimmt. Auch 15. 14. Tabellenplatz oder sowas. Und ich habe vorhin mit einem Homie telefoniert und der meinte auch so ein Pass mit Stübi, der hat gesagt, so ein Pass hat er von unten gesehen, wie Kittel zum 2-0 gemacht hat, den kannst du auch auf so einem scheiß Rasen gar nicht richtig spielen.
Ja.
Und so Spieler wie Kittel, ich glaube schon, dass die wirklich 50% schlechter sind. Erstens, weil sie ihre technischen Fähigkeiten nicht ausspielen können, und zweitens, weil sie auch einfach keinen Bock haben, auf so einem Kackacker zu spielen. Also an den Greenkeeper und auch an Walter muss man sagen, seitdem der Rasen da ist, haben wir, glaube ich, irgendwie alle drei Heimspiele gefühlt gewonnen. Und es läuft. Also bitte.
Also zu Hause sind wir mittlerweile echt eine Macht.
Ja, diesen Rasen müssen wir uns irgendwie beibehalten.
Ja, aber da habe ich einen konkreten Verbesserungsvorschlag für den HSV. Also der SC Poppenbüttel, woher ich komme, der hat auch einen unfassbar dreckigen Acker. Da soll der HSV doch dann bitte vor den Auswärtsspielen immer trainieren. Dann sind sie es unter der Woche gewohnt. Und gleichzeitig biete ich ihnen auch noch an, die zweite Liga mal anzunehmen. Und das gehört dazu. Das muss man annehmen, dass da stimmt, solche
die haben
Sachen.
Randplatz haben die noch, ja, ne?
Deswegen, also das muss man annehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass es auffällig ist, wie gut wir momentan auf diesem Teppich spielen, dem Hamburger Teppich. Ja, jetzt haben wir noch natürlich einige Themen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter bei der Tabellensituation. Letzte Folge haben wir noch gesagt, die Tabelle lügt nicht. Wir waren da nur, weiß ich nicht, Siebter oder was?
Genau, Siebter.
Jetzt, nach 17 Spieltagen, sind wir Dritter. Man kann natürlich dann sagen, Komma, aber dahinter sind die Vereine und es ist super knapp und mit der nächsten Niederlage gegebenenfalls gegen Schalke sind wir auf einmal wieder Siebter. Aber ist ja egal. Stand jetzt, nach der Hinrunde, sind wir Dritter, vor uns Darmstadt, wo man sagen kann, 3 Punkte entfernt, aber Darmstadt ist jetzt keine Übermannschaft. Was bereitet euch denn aktuell Sorgen tabellarisch und was stimmt euch positiv?
Ja, und da bin ich jetzt die Fahne im Wind. Ich habe immer gesagt, Terodde nervt. Und Fakt ist, seitdem er bei Schalke weg, also ausgefallen ist, schießt Schalke noch mehr Tore. Das macht mir sehr viel Sorgen. Schalke jetzt hat mit einem 4-1 wieder gegen Nürnberg. Also das wird ein absolutes Topspiel gegen den HSV. Und das bereitet mir Sorgen, dass Schalke ohne Terodde in Fahrt gekommen ist.
Ich finde auch klar, Schalke und Bremen, vor allen Dingen auch Bremen, also die sind zum Glück noch 3 Punkte hinter uns, sind auf Platz 9 mit 26 Punkten. Wir haben 29 Punkte und sind auf Platz 3. Also punktetechnisch ist jetzt nicht überragend, was wir hier abliefern. Aber wir haben uns positioniert und finde ich, fair enough, aber Schalke und Bremen sind hinter uns, hätten wir wahrscheinlich alle unterschrieben, dritter Platz, Schalke, Bremen hinter uns nach der Hinrunde, muss man jetzt auch mal so anerkennen, aber es wird auf jeden Fall
Bremen spannend. Hat zumindest den besten Lauf der letzten beiden Spiele mit 2 gewonnenen Spielen, das hat davor keiner, also
bist du auf dieser...
Genau, selbst St. Pauli hat mit ihrem Unentschieden jetzt gegen Fortuna Düsseldorf auch nicht so eine gute, guten letzten beiden Spiele hingelegt, also man sieht jetzt schon, dass so ein Trainerwechsel beim Verein auch da wieder ordentlich was bewirkt, ne?
Aber die Tabelle in der zweiten Liga zeigt ja auch, von 9 bis 3 Punkte, da kann die an jedem Spieltag das alles wieder durchgewürfelt werden. Du kannst mit einer Niederlage wieder auf Platz 9 landen. Mhm. Also die Tabelle lügt zwar nicht, aber man muss auch sagen, bis Bremen ist alles dabei im Aufstiegsrennen.
Jetzt haben wir auf unserem Discord-Channel, für alle dessen, die es nicht kennen, ist eine App, da sind wir, ich glaube, 450 Leute und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Sebastian,
ja.
Er hat uns diesen Discord-Chat komplett neu eingestellt. Da kann man mit Bots, also mit gewissen Automatismen und irgendwelchen Channels und Gruppen so viel rausholen. Also das bockt mega Muchel. Du hast da mega coole kleine Emojis hochgeladen. Man kann, je mehr man postet, kommt man ein Level up von Zaungast über Fan,
Supporter bis hin zum
Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzenden. Wenn man ganz viel schreibt, kann man sich da hocharbeiten. Also ist wirklich ein pures Spektakel. Vielen Dank nochmal. Und da hat Don Juan de Marco ganz viel geschrieben, was denn wir jetzt in dieser Podcast-Folge noch besprechen könnten. Muchel, willst du einfach mal auf ein paar Fragen eingehen? Es sind circa 13, so ungefähr. Keine Ahnung. Alle können wir jetzt nicht beantworten.
Such doch mal eine schöne raus.
Aber ich werde auf jeden Fall mal eine schöne raussuchen. Was ist denn mit erst mit der kurzfristigen Prognose der Schlüsselspiele gegen St. Pauli, Bremen und Schalke?
Wow. Ja, also gegen Schalke sehe ich ganz klar einen Sieg. Wir spielen zu Hause, ist für mich ein ganz klarer Sieg. So, wir sind zu Hause im Moment wirklich, eine Macht ist jetzt übertrieben, aber wir haben eben das Thema Rasen angesprochen. Ich glaube, das spielt uns in die Karten. So, dann mit den Fans im Rücken, auch wenn der Support nicht ganz so geil ist, sehe ich uns zu Hause auf jeden Fall mit dem Sieg. Und das Gleiche gilt natürlich für St. Pauli und Bremen auch. Es sind alles Heimspiele und alles gegen vermeintlich starke Gegner. Ich finde, da sollten wir diesen Heimvorteil ganz klar ausspielen. Und ich sage, von den 3 Spielen, 9 Punkte sind möglich. Und ich sage, wir machen davon 7.
Ja, wichtig ist, dass der Greenkeeper gesund bleibt. Der Rasen muss flach sein. 2 schnelle Fragen, und zwar in die Runde. Da möchte ich Namen hören, und zwar, welcher Spieler beim HSV hat für euch die beste Vorrunde gespielt, hat Don Juan de Marco noch auf Discord-App gefragt. Wer ist es bei dir für dich?
Für mich ganz klar Kittel, also für mich...
Mhm. Bones, was hast du?
Schonlau.
Kai?
Kittel.
Ja, für mich ist es auch Kittel, muss ich sagen. Welcher Spieler der zweiten Liga war für euch der beste Spieler oder der Überraschungsspieler? Ich finde, wir können es erstmal begrenzen auf unseren HSV, weil die ganze zweite Liga habe ich nicht im Überblick. Zum Glück nicht.
No-Go-Frage, weil da müsstest du jetzt dir den Pauli-Kader fairerweise angucken. Das machen wir nicht.
Ich wollte gerade sagen, da hätte ich leider auch den einen Stürmer von denen.
Ja, ich kenne die zum Glück alle nicht von Pauli. Deswegen bleiben wir mal beim HSV-Kader. Also Überraschungsspieler.
Auch für mich auch eine klare Antwort, ja. Alidu.
Ja, muss man. Genau, Alidu wurde gegen Düsseldorf reingeschmissen und seitdem funktioniert er.
Ich denke, da sind wir uns alle einig. Der kam wirklich Marktwert irgendwie 100.000 und ist jetzt Marktwert mehrere Millionen.
Also er ist schon der Überraschungsspieler, aber es gibt schon einen anderen Spieler, der mich insofern überrascht, wo ich einfach nie mit gerechnet hätte. Und ich finde, dass so einer wie Meffert einfach einen Bombenjob macht, den man überhaupt nicht so auf dem Zettel hatte. Mhm. Hatte ich Alidu auch nicht, aber für mich ist so ein Meffert schon einer, wo ich sage, wow, total unaufgeregt und nicht so im Fokus von vielen. Also so ein Alidu, der lässt die Spieler, ne, der lässt Spieler stehen, der ist über außen, der macht einfach, der ist was fürs Auge, aber so ein Meffert, der arbeitet einfach und
da muss man auch sagen, an die Transferabteilung vom HSV mit Schonlau, mit Meffert, mit Vuskovic, mit Reis, 4 Topspieler geholt und mit Glatzel, ja, irgendwie dann auch einen Stammspieler geholt. Also die funktionieren
in gewisser Art. Du hast auch keine andere Wahl bei Glatzel. Es ist einfach so. Ja. Also ein Kaufmann ist für mich, sorry, wenn wir...
Winzer. Das
ist für mich totaler Fehleinkauf.
Ja. Aber das wiederum, was Garnto sagt, spricht ja, daraus lässt sich ja ableiten, dass es eine sehr gute Rückrunde wird, denn diese Spieler mussten sicherlich erstmal Automatismen finden, sich einspielen. Es musste sich erstmal die Mannschaft finden, auch vom Walter aus, die am besten zusammenpasst. Aktuell sieht es so aus. Man kann es, finde ich, noch nicht bestätigen, weil dieser Platz 3 ist noch sehr nah auch am Platz 9 dran. Aber aktuell sieht es so aus, als könnte man zumindest an dieser Mannschaft jetzt nur noch mit ein, zwei Stellschrauben arbeiten und müsste nicht wie nach der letzten Saison die halbe Mannschaft austauschen.
Ja. Das fand ich auch nochmal eine spannende Frage, weil jemand, ich weiß gar nicht, wer es war, hatte gefragt, irgendwie, Mensch, wie sieht denn das aus jetzt in der Situation? Sind da nicht einige Spieler irgendwie geknickt, wenn ja jetzt, also man hat ja das Gefühl, es gibt so eine Stammelf, die sich gefunden hat. Und ich hatte mal geschaut, irgendwie, also Walter lässt ja schon auch viele Spieler einsetzen, ne? Also nur in der Abwehr hast du so einen Ambrosius, der verletzt einfach ausgefallen ist, so einen Wagnumann, der auch einfach verletzungsbedingt nicht gespielt hat, genauso wie Maximilian Rohr, der auch lange Zeit verletzt war, aber der Rest hat einfach auch seine Einsatzzeiten bekommen. Da ist so ein Tommy Doyle mit 6 Einsätzen halt noch derjenige, der am wenigsten Einsätze bekommen hat, aber ansonsten, und Robin Meissner mit 4.
Zu Doyle haben wir tatsächlich ganz viele Fragen von euch bekommen. Wir haben den ja auch mal so ein bisschen gefordert. Ich glaube, weil das ist so ein bisschen so, dass er kann irgendwie alles, aber...
Aber für wen würdet ihr ihn denn bringen? Also welcher Spieler ist denn gerade so, dass du sagst, irgendwie dafür möchtest... Also ich finde als Einwechselspieler okay, fair enough, aber ansonsten...
Ja, er drängt sich dann auch... Ich habe auch gehört, dass er sich auch einfach im Training und unter der Woche gar nicht so krass aufdrängt, dass da halt so andere Spieler, sei es jetzt zu Hohen, auch einfach mehr Teamplayer sind. Und er ist halt, glaube ich, noch so ein bisschen... so aus England in seiner eigenen Ein-Mann-Bubble und ist noch nicht so richtig, wo man sagt, irgendwie, kennt ihr den Film, diesen, der im Ruhrpott spielt, gab es gefühlt vor 20, 30 Jahren, wo so ein Brasilianer nach Schalke kommt.
Uwe Ochsenknecht.
Ja, genau. Und die nehmen den sozusagen zu Hause bei sich auf. Der kriegt, wird immer nur irgendwie umgegrätscht, spielt super schlecht, ist aber eigentlich mega geil und die gehen mit ihnen in den Garten und trinken Bier und bringen so die Fans näher und dann wird er zum Schluss der große Publikumsliebling. So ist das bei Tommy Doyle auch, wo man denkt so, ey, die müssen wir doch jetzt
hier mal... Engländer trinken, wer da können.
Ja, wir müssen doch jetzt hier mal irgendwie kennenlernen und dann zeigen wir dem mal so ungefähr Hamburg, gehen mit dem ein paar Drinks nehmen und sagen, der Junge, mach dich doch mal gerade, du kannst alles, du bist doch eigentlich viel geiler als die Spieler, die da spielen. So,
ey, safe, Tommy Doyle hat safe schon 20 Junggesellenabschiede auf dem Kiez gemacht in irgendwelchen Outfits, also der kennt Hamburg schon.
Ich glaube, so, um so einen Tommy Doyle zu integrieren, brauchst du ein Team mal so ein, zwei Suffabende. Weißt du, dann kommt so ein Doyle, ext mal so die Dinger weg, hat Respekt in der Truppe irgendwie und dann geht's, glaube ich, richtig voran.
Muss er mal in die Loge hoch.
Ja, vielleicht mal ein Spiel nicht unten im Kader sein, sondern Walter, schick ihn hoch in die Loge, wir nehmen ihn mal unter unsere Fittiche, ziehen uns mal so richtig dicht und dann ist er ja auch auf einmal auch Fanliebling, ne? Dann kommt er und, aber ist er jetzt auch schon, ihr schreibt ja alle, dass Tommy Doyle spielen soll, also ja, wir werden sehen.
Aber wen würdet ihr denn auswechseln, wenn ihr, das schreibt ja Don Juan auch, wenn ihr jetzt einen Spieler wechseln dürftet, wo ihr sagt irgendwie, okay, wer wäre das für euch? Also bei mir wäre es Glatzel.
Ja, also ich bin tatsächlich mit Glatzel nicht super happy. Jamra hat tatsächlich auch ganz gut gespielt.
Fand ich auch, ja.
Als allererstes Glatzel, ja. Und dann
kommt auch erstmal ich weiß gerade nicht, wen ich, da müsste ich mir nochmal Gedanken machen, aber ich weiß, wen der Coach auswechseln will. Das passt vielleicht jetzt gerade an der Stelle ganz gut. Und zwar ist das unser Torwart. Er hat sich jetzt klar geäußert, dass Johansson die Nummer 2 sein wird und Heuer Fernandes wieder ins Tor zurückkehrt. Da meine Frage an euch, findet ihr sowas, ich meine, das ist wieder typisch Walter, super straight, finde ich jetzt ehrlich gesagt, ich mag ihn gern, aber finde ich jetzt immer unclever, hätte ich als Trainer anders gemacht, weil wenn jetzt Heuer Fernandes nicht hält, hast du quasi, oder nicht gut hält, hast du dem zweiten Keeper, hast du Johansson auch das Vertrauen irgendwie vorher entzogen, warum hältst du dir das nicht ein bisschen offen?
Aber wisst ihr, was mit Heuer Fernandes ist, wie lange der noch ausfällt? Also vielleicht war es Walter da auch schon mehr und ist da ganz locker in so einer Aussage, um...
Aber das stärkt doch nicht das Selbstvertrauen von Johansson. Also ich finde das unnötig. Also,
ja, gut, aber die Frage
erklärt ist, es mir, wie...
Ja, also sagen wir, ich weiß nicht, wurde er vielleicht bei einer Pressekonferenz gefragt, wenn ich jetzt dich frage, hier, Coach Kai, was sagen Sie denn, wenn Heuer von der Netz zurückkommt, wird er auf sicher die Nummer 1 sein oder nicht? Was antwortest du dann? Wenn du rumdruckst, ist ja auch scheiße, weil dann ist so auf einmal... Heuer Fernandes doch nicht klare Nummer 1, dann kommt Heuer Fernandes, irgendwie wird dann doch Nummer 1 und patzt dann einmal, dann kommt wieder direkt die Torwartdiskussion, dann ist es so, oder spielt wieder Johansson, da musst du ja eigentlich klare Fakten schaffen, sodass du sagst, ey, Heuer Fernandes ist mal Nummer 1, weil ansonsten, wenn der wieder spielen sollte, dann ist halt wieder scheiße, so. Also weißt du, was ich meine?
Ja, aber du kannst doch sagen, das ist für mich im Moment kein Thema, Johansson ist die Nummer 1 und wenn Heuer Fernandes wieder 100% einsatzfähig ist, dann machen wir uns darüber Gedanken. So, damit hast du erstmal bis zur bis zur Entscheidung. Und dann kannst du immer noch dann kannst du kurzfristig sagen, wir haben uns jetzt erstmal für Heuer Fernandez entschieden. Der freut sich dann, dass er das Feedback bekommen hat und Johansen weiß, er ist nicht ganz raus.
Ja, aber ich glaube, dass dann sagen die Medien schon so, also finde ich mal gespannt, da sagen die Medien schon so, Walter legt sich nicht fest, dass Heuer Fernandez wieder Nummer 1 wird. Weißt du, das ist so, das wird, da wird das Wort wahrscheinlich so im Mund umgedreht. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Ich meine, beide sind
wir haben Gott sei Dank kein Problem auf der Torwartposition.
Also auch das gute Verpflichtung. Am Anfang waren wir sehr skeptisch. Eigentlich auch nur aufgrund Helm-Peters Aussage.
Naja, und diesem YouTube-Video. Ja. Was macht eigentlich Helm-Peter?
Ja, lange nichts mehr gehört. Aber der ist, glaube ich, auch nur auf Facebook aktiv. Da bin ich halt leider nicht
mehr so. Ist jetzt auch nicht mehr so ein Fahrradwetter, ne?
Nee, ja, er kommt wieder zum Frühling raus. Wenn man ein Fahrrad, dann ist Helm-Peter auch wieder da. Oh, ja, ein Champion. Ja, gut, dann bleibt eigentlich nur noch das beschissenste Thema zum Schluss übrig. Und zwar
ich hab noch was, Jungs.
Hast du noch?
Ich
hab noch
was. Ein Glück, wir ziehen das noch ein bisschen in die Länge. Und zwar gibt es einen Derby-Sieger. Habt ihr das mitbekommen?
Nee, erzähl.
Die HSV-Frauen haben 11-1 gegen St. Pauli gewonnen. Und das ist mal wirklich ein Applaus wert hier. Also, wow, stark. Und sind damit Herbstmeister geworden. Also da fetten Respekt an die HSV-Frauen. Und natürlich auch noch eine unschöne Nachricht, irgendwie ist natürlich durch die Medien gegangen bei vielen, ist wieder mal ein altbewährter und großer HSV-Fan von uns gegangen, und zwar Speedy. Jeder kennt oder viele kennen ihn auf jeden Fall, seine Fahne hing auf jeden Fall in jedem Gästeblock, immer bei uns im Volkspark, und Speedy Hemmoor, ich glaube, jeder, der auswärts fährt, hat ihn schon mal getroffen, auch wenn er nicht ganz der Größte war von seiner Körpergröße, aber auf jeden Fall eine Marke, und also mich begleitet er schon, seitdem ich zum HSV gehe.
Mich tatsächlich auch.
Ja.
Seit 99, 2000, da war ich genauso groß wie er damals.
Ja.
Bin dann ein bisschen gewachsen.
Ja.
Aber er war halt schon, weil er so aufgefallen ist, hat mir den Block gesehen und er kannte alle.
Und immer Fahnenschwenker, war auch immer derjenige, der auch mit seine Fahne, es gab eine Zeit lang immer, dass die Fahnenschwenker auf dem Platz waren und mit den Fahnen geschwenkt haben. Geschwenkt? Sagt man?
Ja,
geschwenkt. Ne? Und die Mannschaft eingelaufen ist. Also auf jeden Fall sehr traurig und wieder mal ein HSV, der von uns gegangen ist.
Ich habe noch mal ganz kurz zum Abschluss auch eine wilde These. Am Wochenende kommt Luca Waldschmidt zurück nach Hamburg und kommt auch ins Stadion, wird sogar in unserer Loge vorbeischauen, hat sich angekündigt, und ich würde mir einfach wünschen, dass wir irgendwann demnächst wieder so weit sind, gerade mit Blick auf die erste Liga, auch solche Kaliber mal anzufragen, schon mal vorsichtig vorzutasten, dass wir nächstes Jahr mit solchen Spielern vielleicht rechnen können.
Ja, das kannst du doch machen. Machen doch mal.
Das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, aber das könnte gut sein, dass das passiert.
Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ja. Wolfsburg ist ja auch nicht so geil, ne?
Nee,
also wirklich. Aber er hat nicht so ein gutes Spiel gemacht. Ich habe es am Wochenende gesehen und
ich verfolge das nicht.
Stuttgart war auch stark, muss man dazu sagen.
Bei Kicktipp, Freunde, bei Kicktipp.
Apropos stark, Kicktipp.
Ziehen dunkle Wolken auf. Ich habe ja gestern angekündigt, letzte Folge angekündigt, mal nicht so auf die Quoten zu gucken, mal mehr nach meinem Bauchgefühl zu hören.
Und?
Resultat war, ich habe 5 Punkte und das war unter den 126 Plätzen das schlechteste Spieltagsergebnis. Nur Swag 90 hat mit 2 Punkten, wow, noch schlechter getippt. Wahrscheinlich hat er irgendwelche Spiele vergessen zu tippen. Also das war so grausam. Die ersten Punkte, die ich gesammelt habe, waren beim HSV-Heimsieg. Also ich dachte, jetzt mache ich mal nicht irgendwie 2-1-1-0-Tipp und nur auf den Favoriten. Pam, auf die Fresse geflogen, und jetzt gefühlt komme ich da oben 30 Punkte weg, komme ich da nicht mehr ran. Was für eine Scheiße. Aber gut, ich werde jetzt ein bisschen was umstellen. Mein Ziel sind jetzt im nächsten Spieltag mehr als 15 Punkte zu sammeln.
Okay, also schaust du wieder auf Quote?
Ja, ich mache so einen Mischmasch diesmal.
Ja.
So wie am Anfang, da war ich manchmal auch ganz gut unterwegs. Ich habe das Feeling verloren. Ich habe nur zu sehr auf den HSV geschaut.
Gato, zurück in die Champions League mit dir. Halt die Fahne da oben hoch. Ich meine, du bist der Einzige, der da überhaupt noch da oben ist. Also ich musste ich nach 3 Spieltagen aufgeben.
Ja. Naja, gut. Also am Wochenende Schalke. Wie hast du getippt, Mochel? Hast du gerade gecheckt?
Ob ich schon getippt
habe? Ja, hier, meine
ich
nur?
Nee, ich habe nur noch mal geschaut, wie viele Punkte ich von dir entfernt bin. Das ist eigentlich das, worauf ich schaue. Und ich war lange Zeit ganz, ganz weit unten. Und ich habe mittlerweile, bin ich gar nicht mehr so weit
entfernt von dir. Ich leg mal vor mit dem Tipp gegen Schalke. Ich glaube tatsächlich, dass es ein 1-1 wird. Ich sehe minimalste Vorteile bei uns, finde Schalke aber im Moment zu stark, also als Mannschaft in Form, und deswegen unentschieden.
3-0 HSV.
Wow, ich sag 2-0.
Ja, ich glaube, wir haben die auch irgendwie, ich sag 2-1. Finde ich eigentlich auch, obwohl, Gewinn zu 0.
War das jetzt immer zu 0? War das jetzt Bauchgefühl oder war das jetzt eine Quote?
Ich bin sehr, sehr, sehr verunsichert aktuell, was tipptechnisch angeht. Ich weiß nur, dass wir gewinnen, das ist das Einzige. Und ja auch das Wichtigste, also, ja, wir werden sehen, absolutes Primetime-Spiel, ne? Samstag, ja.
20:30 Uhr.
Ich glaube, wahrscheinlich haben fast jeder Zweite hier von euch auch irgendwie eine Weihnachtsfeier da. Also ich glaube, alle werden es wahrscheinlich leider nicht gucken können, aber die, die da sind, Kai, du bist im Stadion, ne? Muchel,
ja, ganz viel. Ich verbinde meine Weihnachtsfeier natürlich mit dem HSV, also deswegen.
Clever. Weihnachtsfeier im Stadion, next level.
Also ich bin auf jeden Fall auch da und vielleicht gibt's sogar was zu hören.
Ja, ich bin leider nicht da, wir haben dieses Goldkirchen Chorkonzert, wo ich bin, aber gut, ab nächstem Jahr, wo die geilsten Heimspiele aller Zeiten sind mit Bremen und Pauli auch noch, gut, jetzt der Schalke, ist natürlich super geil. Schön, das war's und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Geht alle in den Discord-Channel rein, da wird, ich glaube, minütlich fast irgendwas gepostet, viel diskutiert und ist wirklich immer herrlich. Ladet euch die App runter und wir verlinken den Einladungslink dann auch nochmal in unserer Insta-Story. Und da bin ich mal gespannt, wer als erstes die Level-Ups hochklettert bis zum Vorstandsvorsitzenden. Also, nur der HSV.
Nur der HSV. Nur der HSV.